Ja, ich möchte auch alle ganz herzlich grüßen heute Abend. Wir wollen dann Fortsetzung machen in der Betrachtung des ersten Johannesbriefes. Wir haben uns mit den ersten Versen beschäftigt und wir wollen von Kapitel 1 von Vers 6 ab weiterlesen. Da schreibt Johannes: Wenn wir sagen, dass wir Gemeinschaft mit ihm haben und wandeln in der Finsternis, so lügen wir und tun nicht die Wahrheit. Wenn wir aber in dem Lichte wandeln, wie er in dem Lichte ist, so haben wir Gemeinschaft miteinander, und das Blut Jesu Christi, seines Sohnes, reinigt uns von aller Sünde. Wenn wir sagen, dass wir keine Sünde haben, so betrügen wir uns selbst, und die Wahrheit ist nicht in uns. Wenn wir unsere Sünden bekennen, so ist er treu und gerecht, dass er uns die Sünden vergibt und uns reinigt von aller Ungerechtigkeit. Wenn wir sagen, dass wir nicht gesündigt haben, so machen wir ihn zum Lügner, und sein Wort ist nicht in uns. Meine Kinder, ich schreibe euch dieses, auf dass ihr nicht sündiget. Und wenn jemand gesündigt hat, wir haben einen Sachwalter bei dem Vater, Jesum Christum, den Gerechten. Und er ist die Sühnung für unsere Sünden, nicht allein aber für die unseren, sondern auch für die ganze Welt. Und hieran wissen wir, dass wir ihn kennen, wenn wir seine Gebote halten. Wer da sagt, ich kenne ihn und hält seine Gebote nicht, ist ein Lügner. Und in diesem ist die Wahrheit nicht. Wer aber irgend sein Wort hält, in diesem ist wahrhaftig die Liebe Gottes vollendet. Hieran wissen wir, dass wir in ihm sind. Wer da sagt, dass er in ihm bleibe, ist schuldig, selbst auch so zu wandeln, wie er gewandelt hat. Geliebte, nicht ein neues Gebot schreibe ich euch, sondern ein altes Gebot, welches ihr von Anfang hattet. Das alte Gebot ist das Wort, welches ihr gehört habt. Wiederum schreibe ich euch ein neues Gebot, das, was wahr ist in ihm und in euch, weil die Finsternis vergeht und das wahrhaftige Licht schon leuchtet. Wer da sagt, dass er in dem Lichte sei und hasst seinen Bruder, ist in der Finsternis bis jetzt. Wer seinen Bruder liebt, bleibt in dem Lichte, und kein Ärgernis ist in ihm. Wer aber seinen Bruder hasst, der ist in der Finsternis und wandelt in der Finsternis und weiß nicht, wohin er geht, weil die Finsternis seine Augen verblendet hat. Soweit zunächst Gottes Wort. Vielleicht nur noch ganz kurz einmal ein Gedanke grundsätzlich. Wir sagten schon, dieser Brief wurde wohl am Ende der apostolischen Zeit geschrieben. Es gab damals schon sehr starke Strömungen innerhalb des Christentums. Und es gab auch manche, wie es zum Beispiel Judas in seinem Brief sagt, die sich neben eingeschlichen hatten. Und damit kamen auch falsche Lehren, falsche Ansichten, und manches wurde damals schon in Frage gestellt. Ganz besonders auch die Gottheit des Herrn Jesus. Ich denke, das war ja der entscheidende Grund, warum die Juden ihn damals abgelehnt haben. Sie wollten das nicht anerkennen. Aber später gab es auch in den christlichen Gemeinden solche Wirksamkeiten, die letztlich darauf abzielten, die Gottessohnschaft des Herrn Jesus zu leugnen, in Frage zu stellen. Und mit diesen Fragen beschäftigt sich der Apostel Johannes. In seinem Evangelium, so sagte ich gestern Abend schon, haben wir eigentlich dieses wunderbare, man darf sagen, einzigartige Zeugnis von der Gottessohnschaft des Herrn Jesus. Aber hier im ersten Johannesbrief zeigt der Apostel dann, welch gewaltige Ergebnisse sein Werk und sein Kommen in diese Welt beinhaltet. Und das zeigt er auch hier in diesem verlesenen Abschnitt. Er erwartet Wirklichkeit im Glauben. Wir haben gelesen, dass Johannes hier dreimal auf diese Feststellung eingeht, wenn wir sagen. Nun, man kann natürlich sehr leicht etwas sagen. Und gerade in unserer heutigen Zeit, das wissen wir zur Genüge, haben Worte kaum noch eine Bedeutung. Es hat Zeiten gegeben, da galt noch ein Wort. Aber heute sind wir so weit, dass man es alles schriftlich haben muss, weil man einem Wort überhaupt nicht mehr trauen kann. Er sagt, wenn wir sagen, dass wir Gemeinschaft mit ihm haben und wandeln in der Finsternis, so lügen wir. Er will mit anderen Worten sagen, dann stimmt das Bekenntnis nicht. Wenn wir uns darauf berufen und bezeugen, dass wir Gemeinschaft mit ihm haben, mit dem Herrn Jesus, mit Gott dem Vater, und unser Leben verläuft in der Finsternis, dann ist das eine Lüge. Denn im Vers vorher wird schon darauf hingewiesen, und dies ist die Botschaft, die wir von ihm gehört haben, dass Gott Licht ist und gar keine Finsternis ist in ihm. Nun, Licht und Finsternis hat hier, wie auch an vielen anderen Stellen der Bibel, auch eine tiefere sinnbildliche Bedeutung. Licht redet und spricht von Reinheit, von Heiligkeit, während Finsternis mehr auf das Ungöttliche hinweist. Also wenn man auf der einen Seite das Bekenntnis ablegt, ich habe Gemeinschaft mit dem, der Licht ist, und mein Leben vollzieht sich dann in der Unreinheit, in der Finsternis, dann stimmt tatsächlich etwas nicht. Das sind Gegensätze. Und darum geht es hier dem Apostel und darum geht es letztlich dem Heiligen Geist. Uns das deutlich zu zeigen, dass mit einem Bekenntnis auch die Wirklichkeit des Lebens verbunden sein muss. Er spricht hier Menschen an, die einfach dieses Bekenntnis damals abgelegt haben. Er sagt, wenn wir aber in dem Lichte wandeln, wie er in dem Lichte ist, so haben wir Gemeinschaft. Im Lichte wandeln bedeutet, dass wir die Dinge so sehen, wie Gott sie sieht. Oder mit anderen Worten, dass wir göttliche Beurteilungsmöglichkeit haben. Und das ist ein großes Geschenk, das Gott jedem Gläubigen gegeben hat. Wir haben seinen Geist, wir haben Einsicht, wir dürfen die Dinge sehen, wie Gott sie sieht. Das ist ein Vorrecht. Im Gegensatz dazu steht das Bemühen des Teufels, wenn wir an den zweiten Korintherbrief denken, da sagt Paulus einmal, der Gott dieser Welt, und das ist zweifellos der Teufel, hat den Sinn der Ungläubigen verblendet, damit ihnen nicht ausstrahle der Lichtglanz des Evangeliums. Im dritten Kapitel spricht Paulus von einer Decke, die einmal auf den Herzen liegt und andererseits auch auf den Schriften liegt. Das ist immer das Bemühen des Feindes, uns im Unklaren zu lassen über die Gedanken Gottes, während Gott immer bemüht ist, uns die Wahrheit zu sagen und das vorzustellen, was seinen Gedanken entspricht. Dann haben wir Gemeinschaft. Und das Blut Jesu Christi, seines Sohnes, reinigt uns von aller Sünde. Nun, diese Reinigung ist Voraussetzung. Ohne diese Reinigung durch das Blut Jesu Christi gibt es überhaupt keine Gemeinschaft. Das ist eigentlich das Entscheidende. Und vielleicht sollten wir auch hier an einige Aussagen denken, die wir in der Heiligen Schrift finden. Ich möchte auf den Hebräerbrief, Kapitel 9, hinweisen, wo damals der Schreiber dieses Briefes das als einen göttlichen Grundsatz vorstellt, ohne Blutvergießen gibt es keine Vergebung. Der gesamte alttestamentliche Gottesdienst wurde durch diesen Grundsatz bestimmt. Man musste immer wieder ein Opfer darbringen, wenn man gesündigt hat. Nun, wir wissen nach den Belehrungen des Neuen Testamentes, dass all die vielen Opfer, die nach dem Gesetz dargebracht wurden, nur schwache Vorbilder oder Hinweise waren auf das ein für allemal geschehene Opfer Jesu Christi. Diesen Ausdruck ein für allemal geschehen finden wir, glaube ich, im Hebräerbrief 6 oder 7 Mal. Und damit unterstreicht der Heilige Geist die Unabänderlichkeit des Opfers Jesu Christi. Es kann nicht wiederholt werden. Es ist einfach bleibend in seiner Bedeutung und Wirksamkeit, im Unterschied zu alttestamentlichen Opfern, die immer wiederholt werden mussten. Aber hier in dieser Ausdrucksweise, die der Apostel Johannes hier gebraucht, haben wir einen ähnlichen Gedanken. Es kommt hier in unserer Sprache nicht so deutlich zum Ausdruck. Aber im Grundtext liegt dieser Hinweis, dass wir hier daran erinnert werden, dass die Reinigung nicht nur etwas ist, was in der Vergangenheit liegt, sondern eine bleibende Wirksamkeit hat. Man könnte auch sagen, dieses Wort könnte bedeuten, ununterbrochen. Es reinigt ununterbrochen, und zwar jeden, der sich diesem Blut unterstellt hat oder der es persönlich für sich in Anspruch genommen hat. Es gibt keinen anderen Weg als nur die Inanspruchnahme, die persönliche Inanspruchnahme des Blutes Jesu Christi. Denn das Blut des Sohnes Gottes und nicht unsere Werke reinigen uns von jeder Sünde. Meine Lieben, Sündenvergebung ist eigentlich eine Frage, die wohl in allen Religionen auch eine gewisse Rolle spielt. Wenn man sich einmal die Mühe macht, so mit den Religionen zu beschäftigen, dann wird man sehr oft auf diese Frage stoßen. Reinigung von den Sünden. Sie sind etwas, was uns belastet. Sünden sind immer eine Last. Und mit dieser Frage, wie werde ich von dieser Last befreit, damit haben sich die Menschen beschäftigt, solange es Menschen auf dieser Erde gibt. Und hier haben wir den einzigen Weg, der zu einer wirklichen Freiheit und zu einer wirklichen Freude und zu einem Frieden führt. Und das ist der Glaube an das Blut Jesu Christi. Es gibt keinen anderen Weg. Denn in diesem Blut Jesu Christi liegt einfach der Gedanke, dass er sein Leben gegeben hat für mich und auch für dich. Sehet, welch eine Liebe offenbart sich in der Gabe des Sohnes Gottes. Er hat uns geliebt und sich selbst für uns hingegeben. Aber das, was er getan hat, und zwar schon vor 2000 Jahren, das hat eine bleibende Wirksamkeit. Wer sich bewusst im Glauben unter die Kraft des Blutes Jesu stellt, der hat Vergebung und der darf dann diesen kostbaren Frieden erleben und erfahren. Ich weiß nicht, ob noch solche hier sind, die diesen kostbaren Frieden im Blute Jesu nicht kennen. Ich möchte dich ganz herzlich bitten, dieses Blut des Herrn Jesus persönlich in Anspruch zu nehmen. Gewiss ist es schön und gut, wenn man auch sich aktiviert, wenn man gute Werke tut, aber das bringt uns Gott nicht näher. Wir haben es mit einem heiligen und gerechten Gott zu tun. Und gerade diesen Ausdruck finden wir auch hier in Vers 9. Da heißt es, wenn wir unsere Sünden bekennen, dann ist er treu und gerecht, dass er uns die Sünden vergibt und uns reinigt von aller Ungerechtigkeit. Vielleicht hätten wir, wenn wir diesen Brief geschrieben hätten, hier andere Worte eingesetzt. Denn wir sind sehr leicht geneigt, wenn von der Vergebung geredet wird, dass wir das als ein Beweis der göttlichen Gnade bezeichnen. Tatsächlich ist es das auch. Aber sowohl Johannes wie auch der Apostel Paulus, wenn er von dem wunderbaren Erlösungswerk redet, spricht nicht nur von der Gnade und der Barmherzigkeit. Die Vergebung unserer Sünde ist nicht nur eine Frage der Gnade und der Barmherzigkeit Gottes, sondern es ist eine Frage der Gerechtigkeit. Und wir sollten dieser Frage auch wirklich einmal nachgehen. Von daher empfehle ich jedem, sich auch einmal aufmerksam mit dem Römerbrief zu beschäftigen. Für Luther wurde das später völlig klar. Das ist nicht nur eine Frage der Gnade. Das ist eine Frage der göttlichen Gerechtigkeit. Und zwar deshalb, weil die Strafe zu unserem Frieden auf ihn gelegt worden ist. Und damit ist die Frage der Schuld und Sünde in den Augen Gottes rechtmäßig geordnet. Wir nehmen nur ein einfaches Beispiel, wobei alle Beispiele natürlich immer hinken. Wir nehmen, wenn man eine Schuld bezahlt hat, dann kann man nicht mehr zum zweiten Mal die Schuld einfordern. Das wäre ungerecht. Und wenn Gott die Strafe zu unserem Frieden auf ihn, den Herrn Jesus, gelegt hat, und wenn er tatsächlich dieses ein für allemal geschehene Opfer geworden ist, dann ist das ein Handeln gemäß der Gerechtigkeit Gottes, dass er uns die Vergebung schenkt. Wir dürfen uns sogar auf diese Vergebung berufen. So sagt der Apostel hier, das Blut seines Sohnes reinigt uns von aller, oder wie es auch übersetzt werden kann, jeder Sünde. Also es gibt keine Sünde, wo man sagen könnte oder sagen müsste, ja, da reicht das Blut des Herrn Jesus nicht aus. Vielleicht in diesem Zusammenhang noch ein anderer Gedanke, denn man erlebt das sehr oft, auch bei manchen Gläubigen, wenn sie irgendwie einen Fehltritt getan haben, dann beten sie oft oder berufen sich darauf, dass diese Sünde wieder unter das Blut Jesu gestellt wird. Liebe Geschwister, das ist nicht nötig. Das Blut ist immer wirksam. Und es hat eine bleibende Kraftwirkung. Und durch das Blut sind wir gereinigt. Und wenn wir uns verunreinigen, dann brauchen wir nicht unsere Zuflucht zu dem Blut zu nehmen, sondern zu dem Wasser. Die Bibel spricht von einer Reinigung durch das Blut und von einer Reinigung durch das Wasser. Wir finden das auch später hier im 1. Johannesbrief, Kapitel 5. Nun, wenn wir sagen, dass wir keine Sünde haben, so betrügen wir uns selbst und Wahrheit ist nicht in uns. Nun werden manche natürlich sagen, ja, gibt's dann so etwas heute auch, dass Menschen im Ernst behaupten, wir haben keine Sünde. Nun, auch in unserer heutigen Zeit gibt es manche Gläubige oder die, die sich gläubig nennen, die das von sich in Anspruch nehmen. Und zwar findet man diese Aussagen oft in sogenannten Heiligungsbewegungen. Man hat in den Heiligungsbemühungen, ich sage es einmal so einfach, einen gewissen Stand erreicht, wo man jetzt der Meinung ist, so jetzt bin ich tatsächlich in einem Zustand, dass keine Sünde mehr da ist. Nun, was sagt der Apostel Johannes dazu? Er sagt, das ist Selbstbetrug. Wer das meint, betrügt sich letztlich selbst. Meine Lieben, es ist schon schlimm genug, wenn man von anderen Leuten betrogen wird. Und das ist heute an der Tagesordnung. Aber es ist noch schlimmer, wenn man sich selbst betrügt. Wenn man sich einbildet, einen Stand erreicht zu haben, den man gar nicht erreichen kann. Denn hier wird von der Sünde geredet. Und die Sünde ist nach wie vor in uns, auch in jedem Gläubigen. Wir müssen schon den Unterschied machen zwischen der Sünde und den Sünden. Aus der Sünde, das heißt dem Zustand, kommen die Sünden. Und das ist das Geheimnis, das manche auch gar nicht so recht verstehen und erfassen. Lieben, wenn wir zu dem Herrn Jesus kommen, wenn wir neues Leben empfangen, dann empfangen wir göttliches Leben. Aber das alte Leben ist auch noch da. Und wir wissen aus der Erfahrung, dass sich auch das alte Leben, die alte Natur, doch sehr leicht bemerkbar machen kann. Ich habe oft versucht, das an einem einfachen Beispiel verständlich zu machen. Und ich denke, viele hier kennen das auch, wenn man einen Baum veredelt. Nun, wir wissen, dann wird der Baum radikal abgeschnitten. Die Krone wird abgeschnitten, der Stamm und die Wurzel bleiben. Das ist das Alte. Und in diesen Wildling, da setzt man jetzt das Edelreis. Und dieses Edelreis bildet dann später die Krone. Und das ist das neue Leben. Aber wenn man nicht wachsam ist, dann wachsen unten aus dem Stamm auch Schösslinge. Und wenn man überhaupt nicht schneidet, sieht man am Ende von dem neuen Leben so gut wie gar nichts mehr. Ich denke, das könnte deutlich machen, wie das zu verstehen ist. Wir haben das neue Leben. Gott hat es uns geschenkt und gerade später in Vers 8 werden wir daran erinnert, dass Gott uns das Leben gegeben hat, was in dem Herrn Jesus war, das göttliche Leben. Paulus spricht von zwei Naturen, vom Fleisch und Geist. Und er erinnert daran, dass diese zwei einander entgegengesetzt sind. Das eine zieht nach oben, das andere zieht nach unten. Der Geist gelüstet wieder das Fleisch. Die zwei sind einander entgegengesetzt. Wir sehen also, es ist Selbstbetrug, wenn wir behaupten, dass wir keine Sünde haben. Die dritte Aussage, die wir dann in diesem Zusammenhang finden, ist eigentlich noch erschütternder. Vers 10. Wenn wir sagen, dass wir nicht gesündigt haben, so machen wir ihn zum Lügner, und zwar Gott, und sein Wort ist nicht in uns. Denn Gott hat das klar bezeugt in seinem Wort. Da ist keiner, der Gutes tue. Auch nicht einer. Sie sind allzumal Sünder und mangels des Ruhms, den sie vor Gott haben sollten. Gerade im Römerbrief zeigt der Apostel die Unterschiedslosigkeit aller Menschen im Blick auf ihren sündigen Zustand, Gott gegenüber. Ob der Mensch ein Jude ist, ob er ein religiöser Mensch ist, oder ob er aus dem Heidentum kommt, das ändert nichts an der Tatsache. Da ist keiner. Sie erreichen nicht die Herrlichkeit Gottes. Keiner reicht daran, weil wir alle Nachkommen Adams sind. Und die alte Natur ist da. Und hier gab es solche, wir müssen annehmen, dass diese Aussagen, die Johannes hier gebraucht, nicht, wie wir sagen, aus der Luft gegriffen sind. Es muss tatsächlich solche Leute damals gegeben haben, die solche Behauptungen aufstellt. Ich habe keine Sünde. Oder wir haben nicht gesündigt. Dadurch macht man Gott zum Lügner. Meine Lieben, auch heute findet man zwar nicht direkt, aber indirekt auch solche Gedankengänge. Wenn man so einmal aufmerksam heute so in die Rechtsprechung hineinschaut, vielleicht wird der eine oder andere das schon einmal gelesen und gehört haben, dass diese Ansicht vertreten wurde, dass letztlich nicht der Täter schuld ist, sondern die Gesellschaft. Und was bedeutet das? Die Gesellschaft muss geändert werden. Also nicht die persönliche Schuld ist entscheidend, sondern die Gesellschaft ist schuld. Und die hat dazu geführt, dass es überhaupt dazu gekommen ist. Und dann spinnt man weiter, wenn man dann die Gesellschaft ändert, dann haben wir den Idealzustand. Aber wie viele Zustände haben wir schon in der Weltgeschichte gehabt? Denken wir einmal an die rund 6000-jährige Menschheitsgeschichte. Wir haben so ziemlich alle Regierungsformen im Laufe der Geschichte schon erlebt. Aber keiner hat das fertig gemacht. Sie haben alle versagt. Das Böse liegt nicht nur in der Gesellschaft, das liegt in uns. Da ist es. Und wenn wir unsere Sünden bekennen, dann ist er treu und gerecht, uns dieselben zu vergeben. Aber wenn man sich selbst betrügt, und behauptet, ich habe keine Sünde, dann wird man natürlich auch keine Möglichkeit in Anspruch nehmen, diese Vergebung zu besitzen. Dann wird man auch nicht bekennen, man ist ja nicht schuld. Deshalb geht dem Bekenntnis immer die Erkenntnis voraus. Kein Mensch wird auf den Gedanken kommen, eine Sache zu bekennen, die er nicht erkannt hat. Und das ist eigentlich das Werk des Heiligen Geistes. Der Jesus sagt das einmal sehr deutlich. Er, der Heilige Geist, wird die Welt überführen von der Sünde, von der Gerechtigkeit und von dem Gericht. Das ist das Werk des Heiligen Geistes. Und das bewirkt er auch in einem Menschen, auch heute noch. Aber wenn man sich gegen die Wirksamkeit dieser überführenden Kraft des Heiligen Geistes zur Wehr setzt, ja, dann kann er nicht wirken in unserem Leben. Und das will der Apostel hier deutlich machen. Wir merken schon, wie wichtig es ist, dass wir diese Verse auch einmal auf uns einwirken lassen. Denn das ist Sinn und Zweck. Johannes redet immer sehr extrem. Bei ihm liegen die Fronten immer klar. Er zeigt Licht und Finsternis, nicht Dämmerung. Und was für einen Sinn hat das? Nun, damit wir auch ernstlich prüfen. Und wenn es solche Dinge in unserem Leben gibt, dann kann uns das eine Hilfe sein, zu der Erkenntnis zu kommen, wo kommt das her? Eben wenn man einen Fluss verfolgt, dann muss man bis zur Quelle gehen. Und das ist eigentlich die Belehrung des Apostels hier in diesem Brief. Er ist bemüht, uns zur Quelle zurückzuführen. Und nach seinen Belehrungen gibt es nur zwei Quellen. Entweder ist es das Göttliche und Gott, oder es ist der Teufel. Denn der Teufel sündigt von Anfang. Und jede Sünde hat letztlich ihren Ausgangspunkt in dieser Sünde. Das ist die Quelle, von woher alles kommt. Von daher kann dieser Brief tatsächlich eine sehr große Hilfe sein, auch für unser praktisches Glaubensleben. Denn Johannes redet ganz praktisch. Das ist keine Theologie oder Theorie, die man nicht verstehen kann. Es gibt ja manche Gläubige, die der Meinung sind, dieser Brief ist schwer verständlich. Aber so schwer ist er nicht. Man muss sich nur die Mühe machen, sich einmal etwas da hineinzudenken, was der Apostel uns vorstellen will. In Kapitel 2, Vers 1 kommt er ja auf den zweiten Punkt zu sprechen. Johannes, und dies schreiben wir euch, wir. Da spricht er in der Mehrzahl. Denn tatsächlich hat es damals manche gegeben, die diese herrliche Offenbarung des Herrn Jesus erlebt haben. Wir sahen seine Herrlichkeit. Evangelium Johannes 1. Hier sagt er aber, meine Kindlein, ich schreibe euch jetzt. Er wird sehr persönlich. Und man hat den Eindruck, dass Johannes hier mehr in einer väterlichen Weise redet. Das liegt schon in der Anrede, meine Kinder. Seid euch bewusst. Ich habe euch geschrieben, damit ihr nicht sündigt. Und wir müssen annehmen, dass tatsächlich damals diese Lehre Eingang gefunden hatte, dass man es mit der Sünde nicht so genau nehmen muss und soll. Und diese Einflüsse sind heute sehr weit verbreitet. In christlichen Kreisen wird das in vielen Bewegungen tatsächlich so dargestellt, mit der Sünde braucht man das nicht so genau zu nennen. Wir haben ja immer wieder eine Möglichkeit der Vergebung, da kann man ruhig schon einmal auf Gnade sündigen. Nun, wir kennen diese Aussage. Aber Johannes sagt, ich schreibe euch, dass ihr nicht sündigt. Denn jede Sünde, das ist eigentlich logisch, beeinträchtigt die Gemeinschaft mit dem Vater. Und darum geht es hier. Es geht nicht nur um die Gemeinschaft mit Gott. Hier haben wir die Familie. Dieses Bild sollten wir immer vor Augen haben. Gott der Vater, der Sohn und die Kinder Gottes. Und das ist Licht. Und wenn wir uns in der Finsternis bewegen, wenn wir sündigen, dann muss logischerweise diese Gemeinschaft, diese Verbindung beeinträchtigt werden. Dann ist das Verhältnis nicht so, wie es sein soll. Und das möchte Johannes uns hier vorstellen. Wenn wir aber gesündigt haben, Johannes schließt nicht aus, dass es Sünden gibt, auch im Leben der Gläubigen. Wenn wir gesündigt haben. Ein alter Bruder sagte einmal, die Ausdrucksweise, die Johannes hier gebraucht, könnte man vielleicht auch etwas verständlicher vorstellen, indem man sagt, wenn nun tatsächlich einmal dieses große Unglück geschehen ist, dass wir gesündigt haben, dann haben wir einen Sachwalter bei dem Vater, nicht nur bei Gott. Jesus Christus, den Gerechten. Hier haben wir wieder das Wort, den Gerechten. Wir sehen also, sündigen wird bei Johannes und überhaupt in der Heiligen Schrift nie als etwas Normales bezeichnet. Das ist unnormal. Wenn Menschen in der Welt, die keine Beziehung zu Gott, dem Vater haben, sündigen, dann ist das eigentlich normal. Aber wenn Menschen, die behaupten, ich habe Verbindung mit Gott, dem Vater, ich bin versöhnt durch das Blut Jesu Christi, wenn die sündigen, ist das unnormal. Und das ist wohl auch das Ziel des Heiligen Geistes, uns das hier wieder groß zu machen. Ein neues Empfinden zu erhalten. Einmal, wer Gott ist, aber andererseits auch, wer wir sind, im Blick auf die neue Stellung. Sehet, welch eine Liebe uns der Vater gegeben hat, dass wir Kinder Gottes heißen. Und der Apostel sagt es, wir sind es jetzt. Wir werden es nicht erst später. Jetzt sind wir es. Und von daher ergibt sich einfach eine heilige Verpflichtung. Und darum weist Johannes hier auf den Sachwalter hin, bei dem Vater, in der Anmerkung steht auch Fürsprecher, Vertreter. Er vertritt uns. Er vertritt uns einmal bei dem Vater, aber er ist auch wirksam in uns. Und er ist es eigentlich, der dieses Bekenntnis bewirkt, aufgrund der Erkenntnis, die er vermittelt. Und er ist die Sühnung für unsere Sünden, nicht allein aber für unsere, sondern auch für die ganze Welt. Hier spricht Johannes von der Sühnung. Nun, es würde zu weit führen, diesem Wort einmal nachzugehen. Wir finden es sehr oft. Wir haben es auch schon im Alten Testament. Und vielleicht ist es dort am leichtesten verständlich. Es gab zum Beispiel in der Stiftshütte, im Zelte der Zusammenkunft, auch später im Tempel, die sogenannte Bundeslade. Und auf der Bundeslade lag ein goldener Deckel. Auf diesem Deckel waren die Cherubim. Und dieser Deckel trug den Namen Sühndeckel. Und zwar hat es den Sinn von zudecken. Also in dem Wort sühnen liegt der Gedanke von zudecken. Er ist die Sühnung. Er hat zugedeckt. Das ist das große Werk unseres Herrn. So dass das nicht mehr vor den Augen Gottes steht. Gott hat zugedeckt. Und das kann uns dieses freudige Bewusstsein des Friedens und der Vergebung. Gott sieht uns nicht mehr. In der alten sündigen Natur. Die ist zugedeckt. Durch das Blut Jesu. Durch das Werk Jesu Christi. Darauf dürfen wir uns stützen. Denn sein Wort ist Wahrheit. Aber er ist nicht nur die Sühnung für uns, unsere Sünde. Sondern auch im Hinblick auf die ganze Welt. Diese Aussage wird oft missverstanden. Der Sinn dieser Stelle bedeutet eigentlich dieses Sühnungswerk, das der Jesus vollbracht hat. Das reicht eigentlich aus für die ganze Welt. Eine solche Kraftwirkung hat es. Aber das besagt noch nicht, dass alles jetzt zugedeckt ist. Sondern dazu ist es notwendig, dass man dieses Blut in Anspruch nimmt. Wir haben eine ähnliche Aussage im 1. Timotheusbrief, Kapitel 2, 5. Da spricht der Apostel Paulus, dass es nur einen Gott gibt. Und dass es auch nur einen Mittler gibt zwischen Gott und den Menschen. Der Mensch, Christus Jesus. Und dann wird von ihm gesagt, dass er sein Leben gegeben hat als Lösegeld. Wörtlich heißt es eigentlich im Hinblick auf alle Menschen. Wenn es nicht so wäre, wäre Gott ungerecht. Versuchen wir das einmal zu durchdenken. Das Werk, das Erlösungswerk wäre nur für einige wenige bestimmt gewesen. Dann wäre Gott tatsächlich ungerecht. Die Wirksamkeit des Werkes reicht nach den Gedanken Gottes aus, dass alle Menschen errettet werden können. Nur sagt die Bibel, und die Bibel ist immer Wahrheit, dass es sehr viele Menschen gibt, die es nicht für sich in Anspruch nehmen. Vielleicht ist hier auch jemand, der bis jetzt noch gleichgültig und achtlos an diesem Angebot Gottes vorübergegangen ist. Gott zwingt nie einen Menschen. Gott bietet etwas an. Aber der Mensch muss es annehmen. Kein Mensch wird gezwungen, die Errettung anzunehmen. Lieber, dann wäre Gott auch ungerecht. Gott bietet es an. Wer da will, der komme und nehme das Wasser des Lebens umsonst. Und hieran wissen wir, dass wir ihn kennen. Wenn wir seine Gebote halten, und wer da sagt, ich kenne ihn und hält seine Gebote nicht, ist ein Lügner, und in diesem ist die Wahrheit nicht. Johannes spricht hier von den Geboten. Und diese Aussagen werden sehr oft etwas missverstanden. Und zwar einfach deshalb, weil man hier einen Sinn hineinlegt, der gar nicht hier steht. Johannes spricht nicht von dem Gesetz, sondern er spricht von den Geboten. Und zwar von seinen Geboten. Wenn das nicht so wäre, wäre das ein totaler Widerspruch zu dem, was zum Beispiel Paulus im Galaterbrief sagt. Hier wird nicht vom Gesetz geredet, sondern hier wird von seinen Geboten geredet. Meine Lieben, hat der Herr Jesus nicht klare Gebote gegeben? Das wird sehr oft übersehen. Es gibt manche Gebote im Neuen Testament. Denken wir zum Beispiel an das erste Gebot, das entscheidend ist für eine Bekehrung. Das finden wir zum Beispiel in Apostelgeschichte 17. Manche kennen gewiss die Rede des Apostels. Nachdem Gott die Zeit der Unwissenheit übersehen hat, gebietet er jetzt ein Gebot, allenthalben Buße zu tun. Buße tun ist ein Gebot. Und von diesem Gebot hängt unsere Errettung ab. Ein zweites Gebot finden wir zum Beispiel hier auch in Kapitel 3, Vers 23. Da sagt Johannes: Und dies ist sein Gebot, dass wir an den Namen seines Sohnes Jesus Christus glauben und einander lieben. Ein weiteres Gebot. Buße und Glauben an den Herrn Jesus. Das sind Gebote. Und davon wird abhängig gemacht, ob die Wirklichkeit in unserem Leben sichtbar wird, von dem Beachten dieser Gebote. Wer da sagt, ich kenne ihn und hält seine Gebote nicht, der ist ein Lügner. Nun, der Jesus hat auch noch ein anderes Gebot gegeben, davon spricht er später noch, ein neues Gebot, das dann gleichzeitig als ein altes Gebot bezeichnet wird, und das bedeutet nach Evangelium Johannes 13, dass ihr einander liebet. Auch das ist ein Gebot des Herrn Jesus. Aber der Apostel geht noch einen Schritt weiter, Vers 5. Wer aber irgend sein Wort hält, wir merken schon, hier liegt ein kleiner Unterschied. In diesem ist wahrhaftig die Liebe Gottes vollendet. Es besteht ein Unterschied zwischen den Geboten und seinem Wort. Nun, Gebote sind bestimmte Weisungen, bestimmte Anordnungen, die er, der Herr Jesus, gegeben hat. Und sein Wort ist die Summe seiner Gedanken. Und je mehr wir uns mit seinem Wort beschäftigen, umso mehr erkennen wir auch so manche Entscheidungen in unserem Leben, für die es kein Gebot gibt. Aber das Wort macht uns das klar. So ist es auch im praktischen Leben. Wenn man in einem guten Verhältnis, in einer Familie zusammenlebt, dann braucht man nicht für jede Anordnung ein Gebot. Wer in der echten Gemeinschaft lebt, der weiß, jetzt brauchen wir das und jetzt muss das getan werden. Und das will Johannes hier sagen, wenn wir sein Wort bewahren, dass wir uns wirklich damit beschäftigen. Ich möchte noch einmal betonen, hier geht es nicht um das Gesetz, das mosaische Gesetz. Gewiss hatte das mosaische Gesetz auch Gebote. Aber davon wird hier nicht geredet, sondern hier geht es um das neue Gebot. Oder um es anders zu sagen, was der Herr uns gesagt hat. Und zwar durch die Apostel. Und darum haben wir hier in Vers 3 eigentlich das erste Kennzeichen als Beweis der Gotteskindschaft. Und worin besteht das? Im Gehorsam. Meine Lieben, der Gehorsam ist das erste entscheidende Kennzeichen der Gotteskindschaft. Und das erwartet der Herr von uns. Keine weltbewegenden Leistungen, die wir sowieso nicht vollbringen können, sondern den Gehorsam. Jemand hat einmal gesagt, ein alter Ausleger, wenn man die Frage stellen würde, was eigentlich das Größte im Leben unseres Herrn gewesen ist, da werden manche vielleicht sagen, seine Wunderwerke, aber das stimmt nicht. Das Größte im Leben unseres Herrn war sein Gehorsam. Wenn der Herr uns die Kraft geben würde, die er hatte, könnten wir genau die gleichen Wunder. Wir könnten auch einen Gelähmten gesund machen, wenn der Herr uns die Kraft geben würde. Die Apostel hatten am Anfang die Kraft. Sie machten genauso einen Gelähmten gesund, wie der Herr Jesus das auch gemacht hat. Das ist nicht das Entscheidende. Das Entscheidendste im Leben unseres Herrn war der Gehorsam. Und davon reden sogar schon die Propheten. Wenn diese Stelle im Hebräerbrief zitiert wird, einen Leib hast du mir bereitet, so steht diese Aussage im Alten Testament etwas anders. Ohren hast du mir gegraben, damit ich hören kann. Und Hören ist die Voraussetzung des Gehorsams. Das ist schon ein Hinweis auf den Gehorsam des Herrn Jesus, der Ohren hat, dem ein Leib gegeben wurde, um den Willen Gottes zu tun. Und wenn wir die bekannte Stelle, Philipperbrief, Kapitel 2, aufmerksam lesen, da finden wir diese Aussage, darum hat Gott ihn hoch erhoben. Warum? Weil er gehorsam war. Bis zum Tode, ja bis zum Tode am Kreuze. Wiederum schreibe ich euch ein neues Gebot, das was wahr ist in ihm und in euch, weil die Finsternis vergeht. Nun, dieser Vers ist vielleicht mit manchen Schwierigkeiten verbunden. Aber ich möchte versuchen, das etwas verständlich zu machen. Der Apostel spricht hier, Geliebte, nicht ein neues Gebot schreibe ich euch, sondern das alte Gebot, welches ihr von Anfang hattet. Das alte Gebot ist das Wort, welches ihr gehört habt. Wiederum schreibe ich euch ein neues Gebot. Nun, der Apostel will damit sagen, seht, am Anfang war die Kraft Gottes, das Leben Gottes, sichtbar in dem Herrn Jesus. Das war das alte Gebot. Und das neue Gebot besteht darin, dass dieses Leben Gottes, das in ihm war, jetzt auch in uns ist. Wir haben durch die Wiedergeburt neues Leben erfahren. Ich sagte schon eingangs, das ist die Lehre der zwei Naturen. Wir haben ein ganz neues Leben. Und dieses Leben hat eine ganz andere Kraftwirkung. Das zieht in eine ganz andere Richtung. Ich möchte dazu ein ganz einfaches Beispiel einmal vorstellen. Manche werden es vielleicht gar nicht glauben. In Südpolen, in den Beskiden, gibt es eine Bergstraße mit ungefähr 2-3% Gefälle. Und auf dieser Bergstraße gibt es eine Strecke von ungefähr 100 Meter. Und da läuft nicht alles, wie es normal ist, den Berg herunter, sondern den Berg herauf. Ich weiß, dass manche das wahrscheinlich nicht glauben, weil ich das auch am Anfang nicht geglaubt habe. Aber ich habe mich inzwischen mehrmals überzeugt, dass es stimmt. Meine Lieben, wenn man mit dem Auto diesen Berg hinauffährt, kann man ruhig den Motor ausschalten, bremselos, der Auto läuft ohne Motor den Berg hinauf. Wir haben Versuche gemacht mit einer Wasserflasche, die läuft den Berg hinauf. Ein Phänomen. Interessant, schon beim Gehen merkt man den Widerstand. Geht man den Berg hinauf, geht das ganz leicht. Geht man den Berg hinunter, geht das ganz schwer. Ein Bruder rief mich in diesen Tagen an, der das so miterlebt hat. Er war dabei und ließ ihn keine Ruhe. Er wollte das unbedingt doch der Sache auf den Grund gehen. Und er sagte mir, er hätte jetzt eine Erklärung gefunden in einem englischen naturwissenschaftlichen Werk, wo das im Einzelnen beschrieben wird. Ich kann das nicht wiedergeben. Aber die Tatsache ist so, tatsächlich. Da ist alles umgekehrt. Und das ist die Kraft des neuen Lebens. Die wirkt anders. Man kann den Berg hinunter, zweifellos. Aber das ist schwierig. Und merken wir nicht den Widerstand in unserem Leben, wenn es abwärts geht? Spürst du das nicht? Merkst du nicht dieses Wirken des Heiligen Geistes, wenn wir auf verkehrtem Wege sind? Das ist diese Kraft, diese göttliche Kraft. Darum sollen wir aufwärts gehen. Das geht viel leichter. Und das gibt unserem Herzen dann auch diesen Frieden und diese Freude.